Deutschlandfunk. Systemfragen.
Dazu begrüßt sie ganz herzlich Dörte Hinrichs.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
Diese Rede ist wohl eine der berühmtesten in der US-amerikanischen Geschichte. Als Martin Luther King am 28. August 1963 beim Marsch mit mehr als 250.000 Menschen auf Washington von seinem Traum erzählte. Von der Aufhebung der Rassentrennung, von einem Leben ohne Rassismus. Ein Traum, der sich heute, 60 Jahre danach, nur teilweise erfüllt hat. Zwar ist der Rassismus aus den Gesetzen verschwunden, aber nicht aus den Köpfen vieler weißer Menschen und auch nicht aus dem Alltag vieler AfroamerikanerInnen. Immer noch erleben sie, stärker als andere, Polizeigewalt. Man denke nur an die Ermordung von George Floyd durch einen weißen Polizisten 2020 oder an den Freispruch des Wachmanns George Zimmerman 2013, der den Tod des afroamerikanischen Teenagers Trayvon Martin zu verantworten hatte. Und woraufhin drei schwarze Frauen unter dem Hashtag Black Lives Matter eine Bewegung ins Leben riefen, die in den sozialen Medien und bei Demonstrationen weltweite Bekanntheit erlangte. Die schwarze Bürgerrechtsbewegung, die Black Power Bewegung, Black Lives Matter. Wie unterscheiden sich diese Bewegungen in ihren Aktionsformen und Zielen? Was haben sie erreicht? Inwieweit sind sie Forschungsgegenstand? Und warum sind so viele Aktivistinnen bis heute unbekannt? Darauf suchen wir heute Antworten in den Systemfragen. Es geht um die Wurzeln und Auswirkungen von Black Lives Matter. Wie verändern neue Forschungserkenntnisse den Blick auf die Black Power Bewegung?
Es ist wichtig zu wissen, dass Black Power nicht bedeutet, Menschen auszugrenzen, sondern dass es darum geht, Gerechtigkeit zu fordern und Selbstbestimmung. In der Lage zu sein, sein eigenes Schicksal zu kontrollieren. Und ein Teil davon ist auch eine Art radikaler Akt der Selbstliebe und der Fürsorge für andere ebenso. Und der zweite Grundsatz ist die Selbstverteidigung. Die meisten Menschen denken bei Selbstverteidigung an Waffen. Aber ich meine, wir sollten auch daran denken, dass man seinen Ruf oder seine Ehre verteidigt, insbesondere für schwarze Frauen. Ich möchte klarstellen, dass ich nicht für Menschen plädiere, die Gewalt ausüben oder angriffslustig sind, sondern dafür, dass Schwarze das Recht haben, sich zu verteidigen, wenn ihnen Gewalt angetan wird. Das ist etwas ganz anderes.
Sagen Sarah Ellen Strongman aus Michigan und Ashley Farmer aus Texas, Professorinnen für afroamerikanische und afrikanische Studien beziehungsweise für Geschichte und afroamerikanische Diaspora-Studien. Sie gehörten Ende Juni zu den Teilnehmerinnen der internationalen Konferenz New Directions in the History of Black Power Movement an der Universität Frankfurt am Main. Eine neue Generation von WissenschaftlerInnen aus den USA, Großbritannien und Deutschland hat hier neue Fragen zur Geschichte und zum Vermächtnis der Bürgerrechtsbewegung erörtert, was wir zum Anlass genommen haben, mit den Organisatorinnen und TeilnehmerInnen den neuen Fokus der Forschungen in den Blick zu nehmen. Simon Wendt, Professor für Amerikanistik, und Gloria Fierce-Heinzel, Doktorandin, beide vom Institut für England- und Amerika-Studien der Goethe-Universität Frankfurt am Main, haben diese Tagung ausgerichtet. Mit beiden habe ich gesprochen und wollte zunächst von Ihnen wissen, wie sich der Forschungsfokus verändert hat, welche neuen Erkenntnisse es über die Black Power Bewegung gibt.
Ich denke, sehr wichtige Forschungsansätze, die wir auch während der Tagung diskutiert haben, sind zum Beispiel Religion. Denn oft wird ja der schwarze Freiheitskampf mit Martin Luther King und der schwarzen Kirche in Verbindung gebracht. Und es wird oft behauptet, dass die Kirche nach Mitte der 60er Jahre gar keine Rolle mehr gespielt habe in der Bewegung. Und ich denke, was die Tagung gezeigt hat, ist, wie wichtig eigentlich Religion war in der Black Power Bewegung und wie Mitglieder der schwarzen Kirche versucht haben, Black Power Konzepte in ihren Glauben einzubringen und damit auch Aktivismus zu betreiben.
Da kommen ja auch schon verschiedene Begrifflichkeiten ins Spiel. Die Bürgerrechtsbewegung, die wir mit Martin Luther King verbinden. Dann natürlich Black Power insgesamt als Begriff. Die Black Lives Matter Bewegung jetzt in der heutigen Zeit. Wie muss man da eigentlich auch unterscheiden? Wie hat das eine auf das andere aufgebaut?
Ja gut, in der Vergangenheit gab es natürlich die Tendenz, aufgrund von Wertigkeiten diese Bewegungen auseinanderzuhalten und sie ineinander als geschlossen zu betrachten. Aber Ziel der Konferenz war es ja auf jeden Fall auch, die neuere Forschung herauszustellen, die in den letzten Jahren auf jeden Fall die Kontinuitäten versucht hat aufzuzeigen zwischen diesen Bewegungen und auch die Kontinuitäten bis in die heutigen Bewegungen.
Was sind das für Kontinuitäten?
Ja, grundsätzlich ist zu sagen, dass natürlich das größte Ziel der Bürgerrechtsbewegung, also der Bewegung, die oft mit Martin Luther King in Verbindung gebracht wird, die Verabschiedung von Bürgerrechtsgesetzgebung war. Das heißt, in den Jahren 64 und 65 wurden ganz wichtige Gesetzgebungen verabschiedet vom US-Kongress, die rassistische Diskriminierung verhindern sollten. Und ich denke, was wichtig ist in Bezug auf die Black Power Bewegung ist, dass schon in den 50er Jahren viele Aktivistinnen und Aktivisten gesagt haben, das reicht nicht. Wir brauchen Selbstbestimmung, wir müssen Jahrhunderte rassistischer Stereotype zurückweisen. Und hier sieht man eben diesen Übergang, dass manchmal bestimmte Aktivistinnen und Aktivisten, die in der Bürgerrechtsbewegung aktiv waren, dann Mitglieder der Black Power Bewegung wurden und sich auf andere Strategien konzentriert haben und versucht haben, speziell rassistische Traditionen zurückzuweisen auf eine Weise, wie es Martin Luther King nicht möglich war.
Das heißt, man musste den Rassismus, diesen strukturellen Rassismus stärker in den Fokus nehmen. Dafür braucht man auch andere Aktionsformen. Wie kann man sich das vorstellen?
Die Veränderung der juristischen Grundlage erzeugt natürlich keine Veränderung in dem Bewusstsein der Gesellschaft und der Menschen in dieser Gesellschaft. Und deswegen lag es vielen Black Power Aktivistinnen nahe, sich zu bewaffnen und ein Zeichen dafür zu setzen, dass sie durchaus willens waren, sich auch gewaltvoll zu verteidigen, sofern ihnen Gewalt gedroht wurde.
Wie hat sich das ausgewirkt?
Es war auf jeden Fall ein eindeutiges Zeichen. Eine Bevölkerungsgruppe, die sich bisher versucht hat, mit den Mitteln des Staates ihre Rechte sozusagen anzueignen, nun sich gezwungen sah, sich auch zu bewaffnen. Und entsprechend sehen wir durchaus in der Berichterstattung der Zeit und auch lange Zeit in der historiografischen Aufarbeitung der Zeit eine Verteufelung dieser Aktionsformen.
Gleichzeitig, denke ich, ist es wichtig zu betonen, dass Waffen ja eben nicht die einzige Strategie waren, die Black Power Aktivistinnen und Aktivisten eingebracht haben in die Bewegung. Und das ist sicherlich auch ein Problem in der Wahrnehmung der Black Power Bewegung, dass die Bewegung in der Regel mit Gewalt, mit Revolution in Zusammenhang gebracht wird. Aber viele lokale Bewegungen in erster Linie versucht haben, das Leben von Afroamerikanern besser zu machen. Das heißt also, Armut zu bekämpfen, Bildung für afroamerikanische Kinder auf eine andere Basis zu stellen und vor allem auch für Selbstbestimmung zu kämpfen. Und ich denke, das sind sehr wichtige Pfeiler der Black Power Bewegung, die teilweise nicht erwähnt werden, weil der Fokus so stark auf den Waffen liegt.
Was hat die Black Lives Matter Bewegung von der Black Power Bewegung gelernt?
Also gerade beim Stichwort um Selbstbestimmung, gerade beim Stichwort um Selbstbehauptung wissen wir natürlich, dass die Black Lives Matter Bewegung große Anteile ihres Aktivismus auf jeden Fall in der Tradition sieht zur Black Power Bewegung. Es geht darum, sich in der Öffentlichkeit zu bewegen, ohne dass man potenziell Opfer von Polizeigewalt wird. Es geht darum, auch nicht mit der Gefahr permanent leben zu müssen, am falschen Ort zur falschen Zeit zu sein und gegebenenfalls inhaftiert zu werden und dann im System zu verschwinden. Es geht darum, junge Menschen Zugang zu Bildung zu ermöglichen und ja, auch da vor allem in der Tradition sich zu sehen von diesen frühen Verbindungsbestrebungen. Die Black Lives Matter Bewegung sieht sich auf jeden Fall an einem Punkt, wo die Kooperation und vor allem auch die Integration von queeren Menschen überhaupt nicht wegzudenken ist.
Diese wichtigen Pfeiler der Black Power Bewegung geraten jetzt stärker in den Fokus der Forschung und vielleicht ja auch stärker ins öffentliche Bewusstsein. Neben dem Einfluss von Bildung und Religion auf Black Power und die Entwicklung der afroamerikanischen Befreiungsbewegung will man auch die Rolle der Aktivisten und Aktivistinnen stärker hervorheben, deren Bedeutung bisher immer etwas marginalisiert wurde. LGBTQ-Menschen zum Beispiel oder Frauen. Gerade hier tut sich auf dem Gebiet der historiografischen Forschung einiges, wie meine Kollegin Eva-Maria Götz bei der Internationalen Konferenz an der Uni Frankfurt erfahren hat.
My whole life was the struggle. I say 8 days a week, 25 hours a day. That was my life. That was my social life.
So die Aktivistin Audley Moore, genannt Queen Mother, in einem Fernsehinterview im Jahr 1985 über ihr kämpferisches Leben im Dienste der Befreiungsbewegung.
Sie wurde 1898 geboren und starb 1997. Und sie ist bekannt als diejenige, die den schwarzen Nationalismus während des gesamten 20. Jahrhunderts am Leben hielt,
berichtet Ashley Farmer, Professorin für Geschichte und afroamerikanische Diaspora-Studien in Austin, Texas, die kurz vor dem Abschluss der ersten Biografie über Queen Mother Moore steht.
Und sie ist auch bekannt als die Mutter der modernen Wiedergutmachungsbewegung, was bedeutet, dass sie das Interesse der Menschen an einer Wiedergutmachung für die Gräueltaten, die Afroamerikaner erlebt hatten, wieder entfacht hat.
Die Bürgerrechtlerin Audley Moore forderte bereits 1957 Reparationszahlungen, die die USA an die schwarze Bevölkerung zahlen sollten, als einen Akt der Wiedergutmachung für 400 Jahre Verschleppung in die Sklaverei, Unterdrückung, sexuelle und rassistische Gewalt. Trotzdem ist Moore der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt.
Sie ist in Vergessenheit geraten, weil ich denke, dass sie hauptsächlich an der Basis oder unter den Menschen auf lokaler Ebene gearbeitet hat und nicht an der Spitze einer nationalen Organisation stand. Aber sie ist auch vergessen, weil niemand jemals ihre Papiere oder ihre Quellen gesammelt hat. Und so denken die Leute oft, wenn man sie nicht in der Bibliothek oder im Archiv finden kann, dann gibt es sie wohl nicht.
Das gilt wohl erst recht für die unzähligen Frauen, die Ashley Farmer die Fußsoldaten der Bewegung nennt.
Das Brot und die Butter der Bewegung.
Dass die nicht im Fokus standen, konnte sich auch als hilfreich erweisen.
Sie waren auch Leute, die nicht so sehr ins Visier der Regierung geraten sind, weil die Regierung hauptsächlich Männer ins Visier genommen hat. Aber das hat bedeutet, dass sie in der Lage waren, einige Ideen für Organisationsstrategien und Wissen weiterzugeben an die nächste Generation von Leuten, die für Black Lives Matter kämpfen.
Künstlerinnen wie die 1992 verstorbene Schriftstellerin und Aktivistin Audre Lorde gehörten zu den weiblichen Black Power-Stimmen, die bis heute gehört und verehrt werden, wie Sarah Ellen Strongman, Professorin für Afrika-Studien an der Universität Michigan, berichtete. Poesie ist kein Luxus, war ein Motto von Audre Lorde, die sich auch in der Friedensbewegung engagierte und für die Rechte von Homosexuellen eintrat. Auch im bewaffneten Widerstand gab es viele Frauen, erzählte Professorin Jasmine A. Young, Historikerin an der Riverside-Universität Kalifornien. Zum Beispiel die Aktivistin Linda Berman.
Sie stammte aus einer kommunistischen Familie und hat ein recht langes Leben als Aktivistin geführt. Sie war Mitglied der Third World Women's Alliance, einer antirassistischen, antikapitalistischen Organisation, die mit dem Ziel gegründet wurde, eine Revolution in den Vereinigten Staaten herbeizuführen.
Die revolutionär-sozialistische Organisation Schwarzer Frauen bestand von 1968 bis 1980. Das Recht zu bewaffnetem Widerstand gesteht Jasmine Young den Aktivistinnen bis heute zu, sind doch gerade die Frauen überall mit Gewalt konfrontiert.
Sie müssen sich zu Hause verteidigen. Sie müssen sich verteidigen, wenn sie als Hausangestellte zur Arbeit gehen. Und dann verteidigen sie sich als Aktivistinnen gegen Polizeibrutalität und Selbstjustiz.
Es sei nicht einfach, die Geschichte all der Frauen der ersten Generationen der afroamerikanischen Befreiungsbewegung zu recherchieren, meint Ashley Farmer. In den Archiven fände man nur wenig Material.
Also suchen wir stattdessen nach schwarzen Frauen in Zeitungen. Wir sprechen mit Leuten, die sie gekannt haben, und schauen, was sie noch an Material aus dieser Zeit haben. Wir sprechen mit Gemeindezentren, die vielleicht etwas von ihrer Arbeit bewahrt haben, aber nicht unbedingt Bibliotheken sind. Und wir führen eine Menge mündlicher Interviews durch.
Umso wichtiger, dass nun ein solches Zeitzeuginnenarchiv aufgebaut wird. Doch auch heute stoßen Forscherinnen, die wie Professorin Farmer über den feministischen Aktivismus in der Black Power-Bewegung arbeiten, auf Widerstand.
Ich organisiere auch ein wenig an meiner Universität das Recht, für Leute wie mich schwarze Geschichte zu unterrichten. Das ist etwas, das im Moment in Amerika angegriffen wird, vor allem in Texas. Aber auch an anderen Orten gibt es Forderungen, die darauf zielen, dass Leute wie ich nicht Rassen- und Geschlechterkunde, Sexualität und Bildungsstudien unterrichten sollen.
Schwarze Menschen, die über ihre Rechte forschten und afroamerikanische Geschichte lehrten, würden die Gesellschaft spalten. So die Behauptung der republikanischen Politiker in Reaktion auf die Black Lives Matter-Aufstände nach der Ermordung von George Floyd durch weiße Polizisten 2020 in Minnesota.
Wir haben die Aufstände erlebt und wir sehen jetzt die Gegenreaktion. Manche denken, wir sind zu weit gegangen und jetzt schlägt es zurück. Wir kämpfen immer noch die gleichen Kämpfe wie vor langer Zeit.
Das klingt doch sehr desillusioniert und da möchte ich jetzt noch einmal einhaken im Gespräch mit Professor Simon Wendt und der Doktorandin Gloria Fierce-Heinzel vom Institut für England- und Amerika-Studien der Goethe-Universität Frankfurt am Main. In dem Beitrag, den wir gerade gehört haben, hieß es, wir kämpfen immer noch die gleichen Kämpfe. Teilen Sie diese Ansicht von Ashley Farmer? Und wenn ja, warum ist das so?
Gut, was wir natürlich beobachten ist, und da würde ich Ashley Farmer zustimmen, ist, dass obwohl sich die gesetzliche Lage möglicherweise verändert hat in den letzten 40, 50 Jahren, sehen wir doch, dass wir immer noch mit ähnlichen Missständen zu tun haben. Dass wir immer noch sehen, dass unfassbar viele schwarze Menschen mit höheren Gefängnisstrafen belegt werden. Dass sie immer noch häufiger von Polizeigewalt betroffen sind. Dass sie immer noch höhere Chancen haben, in Armut zu geraten und es auch wesentlich schwieriger haben auf dem Jobmarkt. Von daher, ja, wir stellen einfach fest, dass natürlich aufgrund der sozialen Umgebung und natürlich auch systemischem Rassismus die Leute immer noch mit ähnlichen Problemen konfrontiert sind, auch wenn das viele nicht wahrhaben wollen.
Man beobachtet ja sogar vielleicht einen Backlash in den USA. Wieso ist es so, dass die Polarisierung, das Ausmaß von Rassismus gerade aktuell so groß ist?
Die Polarisierung in den USA heutzutage ist letztendlich ein Ergebnis der sozialen Bewegungen der 60er und 70er Jahre. Es war in den 60er und 70er Jahren, dass nicht nur schwarze Menschen, sondern auch Frauen oder auch indigene Menschen und auch Mitglieder der LGBTQ-Community versucht haben, Missstände anzuprangern und darauf aufmerksam zu machen, dass sie eigentlich nicht wirklich als Bürgerinnen und Bürger angesehen werden. Und das führte zu einem Backlash, der in den 70er Jahren begann und eigentlich immer noch nicht aufgehört hat. Das heißt also, die Black Lives Matter Bewegung kämpft letztendlich mit denselben Ressentiments, mit denen die Black Power Bewegung damals zu kämpfen hatte. Und der strukturelle Rassismus, der von der Black Lives Matter Bewegung angeprangert wird, wird ja letztendlich gar nicht als Realität wahrgenommen von diesen konservativen Strömungen, die sich gegen die Black Lives Matter Bewegung stellen. Und das ist genau, was Ashley Farmer versucht zu sagen, dass dieser strukturelle Rassismus nach wie vor existiert und dass viele Leute nicht wahrhaben wollen, dass das tatsächlich der Fall ist.
Woran liegt es, dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen?
Es liegt daran, dass viele weiße Menschen ihre weißen Privilegien nicht aufgeben wollen, dass sie nicht wahrhaben wollen, dass sie jahrhundertelang von der Unterdrückung nicht weißer Menschen profitiert haben. Und hier geht es also speziell um Macht, es geht um Privilegien, es geht um Geld. Und das ist ein Problem, mit dem die USA noch sehr, sehr lange zu kämpfen haben werden.
Sagt Professor Simon Wendt, danke für diese Einschätzung und auch danke an Gloria Fierce-Heinzel, die beide am Institut für England- und Amerika-Studien an der Goethe-Universität Frankfurt am Main zur Black-Power-Bewegung forschen, die, wie wir gehört haben, vielfältiger ist, als wir denken, die sich international vernetzt und austauscht auf Konferenzen wie in Frankfurt, wo Frauen und LGBTQ-Aktivistinnen eine große Rolle spielen, die sich auf mehr oder weniger bekannte Vorbilder berufen und wo man sieht, welche historischen Wurzeln die Black Lives Matter Bewegung hat, die wiederum viele neue Aktionsformen entwickelt hat seit der Bürgerrechtsbewegung in den 1960er Jahren mit Martin Luther King. Damit gehen die Systemfragen für heute zu Ende. Am nächsten Donnerstag lautet das Thema Abolitionismus. Wie sieht eine Welt ohne strafende Institutionen aus? Danke fürs Zuhören, sagt Dörte Hinrichs.